EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo liebe Retail-Community, ich freue mich, euch heute wieder mit neuem Content zu versorgen. Wie jeden Mittwoch spreche ich hier im Podcast mit Menschen aus dem Handelsumfeld. Vermutlich eine never-ending Story im Handel. Wie kriege ich die Kundinnen und Kunden in meinen Laden? Wie erreicht meine Angebotskommunikation meine Kundschaft? Wenn ich auf mein persönliches Userverhalten im LEH blicke, war ich lange Fan von dem guten alten Handzettel, bin aber schon seit einigen Monaten, wenn nicht sogar einem Jahr, auf digitale Lösungen, hauptsächlich Händler-App, gewechselt. Über neueste Trends, Entwicklungen und Marktbeispiele spreche ich mit Stefan Bien, Managing Director Germany von unserem Supporter Shopfully, und Professor Dr. Stefan Rüschen. Er ist Professor für Lebensmittelhandel und Studiengangsleiter Retail Management an der DHBW Heilbronn.
Die erste Frage ist, wirkt digital? Die wurde vor 2-3 Jahren natürlich entschieden, ja, wirkt. Die zweite ist, wie kann ein neuer Verteilgebietsmix aussehen? Da gibt es eben Händler, die sind da schon oder sind schon drüber oder sind gerade dabei. Und die nachfolgende logische Konsequenz als Frage ist dann natürlich, wie kann ich das kontinuierlich optimieren? Und das ist Market Mix Modeling.
Das Thema KI könnte eine große Rolle spielen. Also SEO ist tot, vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, aber ist doch was Wahres, sicherlich was Wahres dran. Und wird sich denn eigentlich vielleicht die KI zwischen dem Händler und dem Kunden stellen und entscheiden, was zukünftig dem Kunden ausgespielt wird?
Mein Name ist Caro Martens und ich blicke mit euch hier im Podcast gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Ja, ich habe heute das Vergnügen, mit zwei Stefans einen Podcast aufzuzeichnen. Einmal mit Stefan Bien von Shopfully und Professor Dr. Stefan Rüschen. Ich werde einfach auch immer eure Nachnamen sagen, wenn ich euch anspreche, weil wir uns duzen. Vielleicht werden euch nicht alle kennen. Stefan Rüschen, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, hallo Caro. Ich bin Stefan Rüschen, Professor für Lebensmittelhandel seit 2013 an der DHBW, Dualen Hochschule Baden-Württemberg, in Heilbronn. Das heißt, wir haben das duale System, unsere Studierenden arbeiten halb und studieren halb. Habe so einen Schwerpunkt auf Marketing, Einkauf, Kategoriemanagement, Betriebsformen. Und vorher habe ich übrigens auch mal normal gearbeitet, nämlich vor allem bei Metro Cash & Carry, dort im In- und Ausland und in verschiedensten Funktionen.
Ja, sehr cool. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil auch gesehen, Lebensmitteleinzelhandel ist meine Passion und Studierende für Handel zu begeistern, meine Mission. Das fand ich, hat auch irgendwie total gepasst. Stefan Bien, wir hatten ja das Vergnügen, schon mal einen Podcast miteinander aufzuzeichnen. Letztes Jahr noch unter der Flagge Offerista, zusammen mit Rewe war das. Aber vielleicht haben nicht alle diese Folge gehört. Deswegen du auch noch mal kurz. Was machst du? Was macht Shopfully?
Ja, genau. Erstmal danke, Caro. Und hallo Stefan, danke, dass du es ermöglichen konntest. Ja, jetzt seit 15 Jahren bei Shopfully und allen Vorläuferversionen. Ich glaube, 8 Merges durfte ich mit begleiten. Davor war ich 2 Jahre bei Volkswagen Consulting in Wolfsburg. Da also das ganze Thema Unternehmensberatung hoch und runter lernen dürfen. Und ja, im Hobby kann man schon fast nicht mehr sagen, schon eine zweite Passion, der Operngesang, geben gerade hier diverse Konzerte im In- und Ausland, das bereichert mich natürlich auch sehr. Und meine Funktion in der jetzigen Rolle, Shopfully Deutschland, als Managing Director verantwortlich. Und wir haben natürlich hier eine wunderbare Gelegenheit, wer die Presse jetzt auch verfolgt hat mit dem Thema Mindestlohn. Und auch der letzte Podcast mit Bastian von Rewe ging ja in die gleiche Richtung, dass immer mehr Händler überlegen, okay, wie können wir den Marketingmix neu gestalten? Wie kann ein Übergang von Print zu einem reduzierten Print-Thema oder auch zu einem angereicherten Print-Thema, je nachdem, wie die Verteilgebiete sich dann optimieren, gestaltet werden. Und das sind unsere Projekte aktuell. Und da gehen wir mit Herzblut und Feuer und Eifer rein.
Ja, wie ich auch im Intro schon gesagt habe, es bleibt immer eine aktuelle Frage, wie erreiche ich meine Kundschaft? Was sind denn so aktuelle Beispiele im Retail in Bezug auf Angebotskommunikation, die euer Interesse so in letzter Zeit geweckt habt? Wir sind ja auch gerade super aktuell. Wir zeichnen heute am Montag auf und übermorgen erscheint schon die Folge. Also sind es sehr aktuelle Beispiele. Stefan Rüschen, was sind so Sachen, die du beobachtest in Bezug auf Angebotskommunikation?
tatsächlich eigentlich vom knapp halben Jahr, als die Rewe Bonus App kam, weil sie hat nämlich eine etwas andere Mechanik als alle anderen Kundenbindungsprogramme bis dahin, da sie Eurobeträge gut schreibt. Also ich kaufe ein Produkt, statt für 1 Euro zahle ich nur 70 Cent, aber auf der Rechnung steht 1,30 Euro bekomme ich gut geschrieben, die ich dann später natürlich dann einlösen kann bei einem anderen Verkauf. Und das ist eine ganz andere Mechanik. Und ob das funktioniert, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Als es für mich jetzt auch jetzt ein halbes Jahr ist, ein sehr aktuelles Beispiel, wie Angebotskommunikation dann doch nochmal was ganz anderes finden kann und sich von anderen differenzieren kann.
Stefan Bien, was sind so aktuelle Beispiele, die du beobachtest?
Hatte ja schon so beiläufig erwähnt, seit 15 Jahren dabei. Wir haben vor 15 Jahren haben wir uns wirklich schwer getan, Gehör zu finden bei den Händlern. Mit der Frage, wie sieht der Angebotsmix der Zukunft aus? Jetzt wird es immer einfacher. Also wir haben ein Projekt laufen, ein Approach SP2D, Shift Print to Digital. Und hier geht es darum, den Händler zu beraten, einen neuen Verteilgebietsmix zu finden. Geht es um so Heatmaps, kann er später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also was ist eine kosteneffiziente neue Verteilung, um auch digital affine in den Postleitzahlen erreichen und die Streuverluste und die Lesequoten da einfach zu optimieren. Das ist sicher das eine. Der zweite Trend, First-Party-Data, das heißt, immer mehr Händler gehen auf das Thema Own-Apps, gerade auch, wir werden ja später auch nochmal drauf eingehen, aus meiner Sicht ist SEO tot, nachdem Google ja den Algorithmus geändert hat, hin zu AI-generated Content. Und das dritte Thema ist für mich eine ganz spannende Kampagne, die wir aufgrund eines Händlerbegehrens im Grunde live genommen haben. Wir können jetzt Kampagnen gerade im Sommer basierend auf Wetterdaten aussteuern. Das heißt, es gibt Schwellwerte des Wetters. Das kann Niederschlag sein, das können Pollen sein, das kann Temperatur sein. Und je nachdem, welches Wetterszenario eintritt, können wir verschiedene Creatives verschiedentlich aussteuern. Verschiedene Angebote beispielsweise. Ja. Das eine Mal geht es um die Grünpflanzen, um die Innendeko zu verschönern. Und zum anderen Mal geht es halt um die Grillkohle, weil perfektes Grillwetter. Und das wird ganz gut angenommen.
Aber lass uns das Beispiel, was du jetzt am Ende nochmal gemacht hast, nochmal ganz konkret machen. Heute am Ausstrahlungstag werden ja 37 Grad in Köln. Also wenn ich jetzt eine App von einem Händler aus eurem Netzwerk sozusagen auf dem Handy habe, dann würde ich basiert auf meinem Standort eine andere Werbung bekommen als jemand, der woanders ist. Vielleicht kannst du das nochmal ganz konkret machen.
Ganz konkret heißt es, wir geben dir über unser Netzwerk, wir haben ein Werbenetzwerk aufgebaut mit tausenden Apps und Portalen, auf denen wir die Werbung der Händler aussteuern. Und dieser Aussteuerungsalgorithmus, der funktioniert dann wetterbasiert oder kann wetterbasiert funktionieren, wenn der Händler das bucht, sodass dann eben die Push-Notification auf dein Handy, wenn du eine dieser Apps installiert hast, entweder in die eine Richtung oder die andere Richtung, die Offer Communication darstellt.
Genau. Und ihr habt ja auch wahrscheinlich Händler, die in mehreren Ländern aktiv sind und dann könnte man das auch über Deutschland hinaus quasi denken, ne?
Ja, das haben wir im letzten Podcast auch schon gesagt. Also ein komplexeste Kampagne ist, glaube ich, Kick mit 14 Ländern. Wenn wir dort einen Flight schalten, dann sind das ja tausende Subkampagnen, die da laufen. Und wenn der Kunde das wünscht und die technische Verfügbarkeit in jedem Land ist noch nicht 100% gegeben, aber wenn das so ist, dann funktioniert das sehr gut.
Mhm. Und was würdet ihr sagen, welche Treiber für weitere Veränderungen in der Angebotskommunikation könnt ihr beobachten? Stefan Rüschen.
Ja, ich glaube, auch wenn es irgendwie kein positives Wort ist, aber es sind natürlich die Kosten, die eine große Rolle spielen. Ja, wir müssen ja mal kurz zurückgehen, 10 Jahre. Da war die Werbung vielleicht nur das Drucken von Handzetteln, ein bisschen Radio, ein bisschen Fernsehen. Und jetzt gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, viel filigraner auszustrahlen über sehr viel mehr Kanäle. Und wenn man dann die Logik hätte, ubiquitär, also überall auf allen Kanälen verfügbar zu sein, dann werden die Kosten logischerweise höher, wenn man den ursprünglichen großen Bodensatz, nämlich Handzettel mit zum Beispiel 29 Millionen Auflage bei dem nationalen Händler, wenn man das unverändert lässt, dann steigen die Kosten immer weiter an. Das ist irgendwann nicht mehr bezahlbar. Also nicht alles, was geht, wird man tatsächlich auch machen können. Und deshalb ist, glaube ich, Kosten und damit zu messen, was ist eigentlich wie erfolgreich und es vergleichbar zu machen, unfassbar wichtig, um das optimale Mix der Kommunikation zu bekommen, rauszubekommen. Das Thema KI könnte eine große Rolle spielen. Also SEO ist tot, vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, aber ist doch was Wahres, sicherlich was Wahres dran. Und wird sich denn eigentlich vielleicht die KI zwischen dem Händler und dem Kunden stellen und entscheiden, was zukünftig dem Kunden ausgespielt wird. Und vielleicht entscheidet auch gar nicht die KI des Händlers das, sondern die KI eines Agent, eines Anbieters, eines ChatGPT, whatever, wird entscheiden, was für den Kunden relevant ist. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich als Händler eigentlich auch ein bisschen ein Problem, weil ich nicht mehr entscheide, was ich dem Kunden kommuniziere, sondern eine KI entscheidet es. Und nicht mal der Kunde entscheidet es, sondern die KI entscheidet es. Und das könnte mit aller Vorsicht sehr, das Wort disruptiv mag ich nicht so gerne, weil es ein bisschen inflationär verwendet wurde, aber es könnte auch sehr zu signifikanten Änderungen der Angebotskommunikation führen.
Also es ist auf jeden Fall hochspannend, diese Entwicklung weiter zu beobachten. Stefan Bien, was glaubst du, sind so Treiber für weitere Veränderungen? Du hattest ja eingangs auch schon diese Pressemitteilung zur Mindestlohnveränderung angesprochen.
Ich möchte da auch Stefan beipflichten, das Thema Kostendruck wird sich natürlich verändern und verschärfen. Das ist sicher ein Treiber. Das zweite Thema, es gibt so First-Mover-Waves, würde ich mal sagen, also First-Mover-Wellen, die definitiv in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern beobachten wir das. Seit dem Merch mit Flip in Toronto sind wir de facto Weltmarktführer in 30 Ländern. Und das Gute für den Händler ist, dass man dort einfach aus verschiedenen Ländern Trends mitbekommt. Das erleben wir sehr stark. Es gibt immer wieder First-Mover, so wie bei uns beispielsweise der Rewe, oder auch Kick ist da sehr mit vorne dran. Und die bauen das so auf, auch wie Stefan sagt, ja, zu sagen, okay, wie fein granular muss ich es denn zukünftig machen? Stichwort für mir hier an der Stelle Market Mix Modeling. War in der Vergangenheit immer so ein Label irgendwie, auch eine Excel-Tabelle galt am Ende als Market Mix Modeling. Hier erleben wir tatsächlich auch neue Player am Markt, die hier reingehen, auch aus dem Ausland sehr erfolgreich in Deutschland sind. Zum Beispiel Salforte hier zu nennen, die ein hervorragendes Modell fahren und da volle Transparenz reinbringen, pro Kanal, pro Kampagne. Und natürlich das Thema AI, wobei ich dort, würde ich ein bisschen vorsichtiger formulieren, weil das ganze Thema AGI, also Artificial General Intelligence, wenn man das jetzt rüberbricht auf Marketing, ich glaube, das sind wir doch ein ganzes Stück weit entfernt. Was aber de facto stimmt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es war Rewe, wenn ich die Pressemeldung richtig im Kopf habe. Die haben seit 2018 oder 2019 haben die wirklich das auf Vorstandsebene als Thema priorisiert und haben gesagt, okay, wir brauchen hier eine Antwort. Die sind also dort auch sehr weit vorn. Auch das Thema First-Party-Data spielt da eine große Rolle. Und ich würde es trotzdem unterstreichen, SEO ist tot, weil wenn man sich jetzt einfach mal eingibt, ja, Suchbegriff, dann kriege ich von Gemini generiert einen Content, dann kommen SEA für 5-6 Ads. Und dann am Ende kommt irgendwo die Suchmaschinenoptimierung, die in meinen Augen outdated ist. Also ich glaube, wir sehen innerhalb von einem Jahr, und das vielleicht auch noch als letzter Punkt, ich hatte neulich einen Klettergurt gesucht, weil meiner Schrott ist. Und das auf ChatGPT. Und ich habe gefragt, gib mir die Top-Hersteller. Zweite Frage, gib mir die Rückrufaktionen pro Hersteller und das Ranking der Kunden. Und ich habe dann von Bing Ads eingeblendet bekommen, tatsächlich auch von Kaufland im Übrigen. Und da stand dann ein Disclaimer, das ist quasi gecrawled. Also das ist noch nicht live eingebunden in ChatGPT, aber das sind quasi die ersten Beta-Tests, die dort laufen. Und ich glaube, das wird zu einer großen Transformation führen. Ob es dann ein AI-Search, EO, was auch immer geben wird, weiß ich gar nicht. Also Hypothese könnte ich auch gleich auf das ganze Thema Ad gehen und müsste quasi gar nicht das optimieren, weil der Content wird ja live generiert. Und Sie können entscheiden, will ich jetzt dort was beimischen oder nicht. Aber das ist eine längere Diskussion, die sprichst, glaube ich, hier den Rahmen.
Ja, also es ist eine massive Veränderung, die ihr ansprecht. Ne? Wie mit dem Klettergurt, ich hatte das jetzt auch, dass ich Sachen bei ChatGPT oder Perplexity oder Rufus, was auch immer, eingebe. Die kennen mich ja teilweise auch schon, die KIs, und empfehlen mir Sachen. Und ihr seid ja beide auch schon sehr viel im Austausch mit Händlern. Wie erlebt ihr denn gerade so die Händler in Bezug auf dieses Thema? Das, was du zum Beispiel angesprochen hast, Google Gemini, aber auch auf dieses Thema Agentic AI. Ist man da noch sehr abwartend und cool oder überlegt man sich schon, wie man es jetzt verändern kann? Wie ist da so die Stimmung? Stefan Rüschen.
Mach's mal anekdotisch. Ich hatte einen Händler, da haben wir in dem Fall was ChatGPT, haben wir eingegeben, wer hat das beste Fleisch im Ort? Und er war der Meinung, er hat das beste Fleisch im Ort. Und dann ist er überhaupt nicht angezeigt worden. 6 sind angezeigt worden, er war raus. Haben ihm auch gesagt, er ist raus aus dem Thema. Da kann er jetzt tun lassen, was er will. Er wird da nicht angezeigt. Dann sagt er, ja, ist ihm schon klar. Aber er weiß auch, dass man den Content von Gen AI beeinflussen kann, indem man Dinge eben hochlädt, also eben durch Suchbeeinflussung macht. Und das würden sie jetzt sukzessive tun. Hm. Also da ist das sozusagen völlig offen im Sinne von zu verstehen, wie das funktioniert und auch offen, es zu beeinflussen. Also es positiv für sich zu nutzen, nicht zu erleben, sondern positiv für sich zu nutzen. Er sagt noch nicht, dass er glaubt, dass seine Angebotskommunikation sich dramatisch verändern wird, kurzfristig, weil, ganz ehrlich, Stefan, ich weiß es auch nicht, natürlich nicht, aber es ist, was wir diskutieren, es ist denkbar. Das ist ja immerhin schon mal etwas, ja. Wir beide können es uns vorstellen. Also ich sehe eine Offenheit, noch nicht, dass man wirklich glaubt, dass sich das kurzfristig alles dramatisch verändern wird, aber ich glaube, es wird sehr genau beobachtet.
Stefan, Bienen, ändern sich bei euch gerade Anfragen?
Ja, es ist ein heterogenes Feld, ne? Also es gibt Händler, die sind da eher abwartend. Es gibt First Mover, die hier deutlich vorangehen. Ich glaube, die Vehemenz, das wird ja auch überall hoch und runter getrieben, ist unterschätzt und so weiter. Aber wenn man sich alleine die Zahlen anguckt, ChatGPT hat in 2 Monaten 100 Millionen Monthly Active Users dazu generiert. Bin mir nicht ganz sicher, TikTok waren 30 Monate, haben die dafür gebraucht. Also das waren krasse Abstände. Das ist eine andere Skala, wie schnell das shiftet. Und dass dann wiederum Google gezwungen ist, das umzustellen, ist auch klar. Ich glaube aber, dass Google das Rennen machen wird, weil Google die Hoheit über die Smartphones hat, über die Betriebssysteme. Das heißt, die Sensordaten der Betriebssysteme, Milliarden von Geräten können mit eingesetzt werden, um die AI zu generieren, zu trainieren. Und jetzt das runtergebrochen auf dem Handel, was heißt das? Ja, Bewegungsdaten beispielsweise. Wann gucke ich wo was an? Das hat ChatGPT nicht. Ich glaube also, dass Google natürlich diese Ad-Formate bereits in der Schublade hat. Meine Hypothese, sie werden dann ein bisschen warten, bis ChatGPT damit rausgeht und dann auch nachziehen. Und dann ist es für den Händler, ich glaube, relativ einfach. Ich glaube nicht, dass das so komplex ist, weil auch Google-Produkte, die wir beispielsweise mit vermarkten, sind ja da gut eingestellt. Und ob wir jetzt das jetzige Ad vermarkten oder das andere Ad vermarkten, für uns intern ist es auch nochmal ein großes Projekt. Wir arbeiten natürlich dort auch an Vektordatenbanken, die an AIs gekoppelt sind, um einfach diese ganze Datenmenge sinnvoll auszusteuern. Ein Beispiel hatte ich schon vorhin genannt mit den Wetterdaten. Und das natürlich noch hochindividueller, hyperlokal, passend auf den jeweiligen Konsumenten. Da sind wir natürlich in einem absoluten Sweet Spot. Wir haben die knapp 1000 Händlerkontakte alleine in Europa, aktive Kundenbeziehung. Wir haben die Daten der Kampagnen, wie läuft welche Kampagne, wo, wann am besten. Und das ist, glaube ich, so eine Bierdeckellogik. Da macht natürlich eine AI Sinn. Ja, und alles andere, werden sie die Weltherrschaft übernehmen? Ich weiß nicht, das hat jetzt, glaube ich, hier...
Wir sprechen einfach auch nochmal in 2 Jahren. Die Dinge scheinen sich ja jetzt so schnell zu verändern. Es gibt ja immer viel auf jeden Fall zu besprechen. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie kriege ich jetzt den Sprung von KI zu Handzettel? Das wirkt echt wie so 2 sehr unterschiedliche Dimensionen. Anyway, auf jeden Fall, viele Händler sind aus dem Handzettel ausgestiegen. Gibt es denn auch Händler, die wieder back to print gehen? Was beobachtet ihr in Bezug auf dieses back to print? Stefan Rüschen.
Also ich glaube tatsächlich, die ausgestiegen sind, also Rewe, Alnatura, Fressnapf, Metro, Großhandel als letztes, kann, glaube ich, nicht erkennen, dass sie wirklich zurückgehen. Zur Wahrheit gehört natürlich, dass das eine ist, sich vom Handzettel zu verabschieden. Das andere ist immer noch natürlich Werbepreise zu machen. Das hat sich nicht verändert. Und natürlich ist eine Tageszeitung ein Stück weit auch eine Printwerbung. Ja, ist keine Handzettelwerbung, sondern Printwerbung. Und das wird ja nach wie vor gemacht. Also das muss man ja schon auch immer fairerweise sagen. Aber die ausgestiegen sind aus dem Handzettel, schaffen es offensichtlich zu bleiben, also mit anderen Kanälen zu kompensieren und damit nicht wieder zurückdrehen zu müssen und sehr viele Handzettel zu versenden. Das mag für die richtige Strategie sein, das mag auch jeder anders sehen, das mag auch jeder anders vielleicht messen. Ich glaube auch nicht, dass es die eine Strategie gibt, die man machen muss, also alle Handzettel weg. Nee, ich glaube, es gibt auch Gegenstrategien, die absolut auch erfolgreich sind. Es gibt eben nicht nur die eine Strategie, es gibt mehrere, mit denen man erfolgreich sein kann.
Mhm. Stefan Bienen, was sagst du zum Handzettel?
Ja, ich würde an das letzte Argument anknüpfen. Vielleicht nochmal nach 2 Branchen gegliedert. Nehmen wir mal Consumer Electronic. Ein Haushalt geht 1,x Mal pro Jahr in einen großen Fachmarkt Consumer Electronic. Wenn ich das ganze Thema Grocery, sprich LEH, betrachte, ist deutlich, deutlich höher. Wenn wir die Kostenproblematik sehen, und das ist ja der Treiber, es ist ja nicht, dass es nicht funktioniert. Wenn ich ein nationaler LEHler bin und Druck auf die Fläche bringen möchte, natürlich funktioniert es. Aber die Frage ist ja, dass die Kosten sich vielleicht so 30-40%, ist jetzt mein Bauchgefühl, ich weiß nicht, Stefan, ob du da einen Kostenindikator hast, seit vor Corona, so Druck- und Verteilkosten.
Ja, Größenordnung passt, die gestiegen sind, ja.
Ja, und das macht natürlich was, wenn ich einfach Grenzkosten, Grenznutzen dagegen überlege. Ich wollte den Trend von vorhin nochmal aufgreifen, Market Mix Modeling. Das ist das Schlagwort, was uns bei allen Händlern entgegenweht, um dort eine Objektivierung reinzubekommen, und zwar eine kontinuierliche Objektivierung. Das heißt, nicht nur ein Ausstiegsszenario zu gestalten, wo wir auch unterstützen mit dem SP2D-Approach, Shift Print to Digital, neues Verteilgebiet zu errechnen, zu sagen, in der Postleitzahl reduziere ich Print ein bisschen, in der Postleitzahl gehe ich vielleicht sogar ein bisschen hoch, in der Postleitzahl sind digital affinere. Das ist eins. Das andere ist das Kontinuierliche. Und da erleben wir wirklich einen Wandel. Ich glaube, auch andere Länder sind da schon weiter. Wenn wir unsere Kollegen aus Kanada beispielsweise hören, das ist mehr oder weniger der Standard, ja, dass man einfach diese KPIs optimiert. Und ich glaube, das ist gerade so ein notwendiger Trend, weil die erste Frage ist, wirkt digital? Die wurde vor 2-3 Jahren natürlich entschieden, ja, wirkt. Die zweite ist, wie kann ein neuer Verteilgebietsmix aussehen? Da gibt's eben Händler, die sind da schon oder sind schon drüber oder sind gerade dabei. Und die nachfolgende logische Konsequenz als Frage ist dann natürlich, wie kann ich das kontinuierlich optimieren? Und das ist Market Mix Modeling.
Stefan Bien, ihr seid ja in 25 Ländern aktiv. Ihr habt, ich glaube, 200 Millionen Shopper-Daten. Also ihr habt auch Zugriff, ihr wisst viel über Daten, über Leute. Was sind denn da so Sachen, die du im Ausland beobachtest?
Da gibt es natürlich auch verschiedene Länder. Ja. Wenn wir beispielsweise nach Niederlande gucken oder nach UK oder natürlich auch US, da ist, wie eben schon gesagt, das Thema Market Mix Modeling, ich will nicht sagen alter Hut, aber nah dran. Das heißt, die ganze Messbarkeit, was auch Stefan am Anfang gesagt hat, dass es immer um Messbarkeit geht, das ist dort mehr oder weniger Standard. Spannend finde ich Frankreich. Das war relativ hoch gekocht. Ja, sie steigen aus in 2 Monaten. Dann hieß es, okay, nochmal plus 2 Monate, nochmal plus 2 Monate. Aber was ich dort spannend fand, Leclerc ist sehr rausgegangen. Carrefour, soweit ich weiß, auch. Die haben diesen First-Mover-Advantage mitgenommen. Jetzt wird es da zwar ruhiger, aber sie sind im Grunde raus. Sie bauen den Market-Mix neu auf und haben im Grunde einen Wettbewerbsvorteil generiert. Sowohl in der PR als auch in der konkreten, was passiert danach. Wobei, Klammer auf, für Deutschland, ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht für jeden Händler in Deutschland funktionieren wird. Ich gehe stark davon aus, dass wir auch in 5 Jahren hier noch große nationale Player sehen, die Print verteilen, weil es für die einfach funktioniert, ja, und weil sie so groß sind, dass sie sich diese Kosten-Nutzen-Thematik auch optimieren können. Wir sehen Trends in Polen und auch in Spanien, dass dort Projekte gestartet werden, auch mit uns beispielsweise, solche Print-Exit-Szenarien, wie kann man das berechnen, wo macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Also die Pilotierung dieser optimierten Verteilgebietsmixe, ist das jetzt in Deutsch, egal, ich hoffe, man versteht's, die steigt. Also es gibt mehr solche Projekte, nicht nur durch uns, es gibt auch andere Player am Markt, die solche Projekte ausüben, weil der Händler dort scheinbar einen strategischen Need erkannt hat, sich vorzubereiten. Und ich glaube, solche First Mover wie Leclerc und Rewe sind natürlich da krass vorangegangen, ne? Klar.
Stefan Rüschen, du nickst schon so. Was sind denn so deine Insights über Deutschland hinaus?
Ja, vielleicht noch, auch wenn es scheinbar Detail ist, bei Tesco, die individuelle Challenges fahren beim Kundenbindungsprogramm. Also wir haben ja eher so, wenn du für 300 Euro einkaufst, kriegst du einen 5% Gutschein im nächsten Monat. Das gilt dann irgendwie für alle. Und die machen das dann individuell. Also beim einen kann es vielleicht eher Bio sein, beim anderen kann es eher die Eigenmarke sein, beim nächsten kann es eher die Marke sein, beim nächsten kann es eher Umsatz sein, beim nächsten kann es eher die Frequenz sein. Also das individuell auszusteuern, das finde ich eigentlich auch faszinierend, wie man auch bei solchen Sachen eigentlich immer filigraner da rangehen kann und das für den Kunden machen kann, was für ihn relevant ist, wo er eben dann drauf reagiert, finde ich, auch wenn es ein Detail ist, trotzdem faszinierend aus dem Ausland bei Tesco.
Ich glaube, filigran und detailliert und individueller sind nochmal schöne Stichworte, um nochmal über dieses SP2D, also Switch Paper to Digital anzusprechen, Stefan Bien. So wie ich das verstanden habe, kommen die Leute zu euch und wollen eine Balance finden, wie sie die unterschiedlichen Kanäle jetzt bespielen, wie sie ihre Conversion Rates optimieren. Also es sind ja relativ komplexe Themen ja auch, wenn wir vor allem auch über mehrere Länder sprechen. Was ist eure Idee hinter diesem SP2D?
Also zunächst einmal ist es wirklich ein heißes Eisen. Nicht alleine aufgrund der Werbebudgets, die der Händler hier reingibt, sondern auch aufgrund des Risikos. Weil wenn so ein Projekt scheitert und ich ein Filialist bin mit ein paar hundert oder ein paar tausend Filialen, dann habe ich natürlich ein gewaltiges Umsatzproblem. Denn zweifelsohne, der Prospekt in Masse funktioniert natürlich. Jetzt gilt es herauszufinden, in welchen Gebieten um eine Filiale kann man gegebenenfalls reduzieren oder eben shiften. Was wir dort machen, wir gucken uns auch wieder datengetrieben an, Bewegungsdaten, die sind normalisiert und anonymisiert. Wir gucken uns an digitale Affinitäten, also in welchen Stadtteilen ist einfach demografisch gegebenenfalls solche Einflussfaktoren. Wie sind die Mitbewerber gelegen? Es gibt eine relativ komplexe Matrix, ein relativ komplexes Modell, wird aber runtergebrochen auf eine relativ einfache Heatmap, zu sagen, okay, und das ist das Spannende, grün fasst den Prospekt nicht an. Grün fasst den Prospekt nicht an im Print. Lass das mal so. Orange, rot, wo kann man gegebenenfalls 10%, 20%, 30% runterfahren und digital kompensieren? Dort gehen wir dann flächendeckend rein, das heißt wirklich alle Formate, alle Kanäle, die wir haben, testen wir dann aus, was funktioniert.
Wie testet man das? Wie lange testet man zum Beispiel einen Kanal?
Es ist ganz spannend, erstmal herauszufinden, welche Filiale vergleiche ich mit was. Viele Händler neigen dazu, ja, ich sehe doch im Vergleich zur Vorwoche, das ist natürlich eine Wahrheit. Die andere Wahrheit, ich kann nicht jede Filiale mit jeder Filiale vergleichen. Das heißt, unsere Statistiker in-house geben dann eine Empfehlung ab, welche Twins, welche statistischen Twins, welche Zwillinge, Kontroll- und Testfiliale können ja angeführt werden. Dann geht der Test live. Wir empfehlen hier mindestens 8 bis 12 Wochen Testzeitraum, um auch saisonale Themen auszusteuern oder auszuschließen, rauszurechnen am Ende, zu identifizieren über die Modelle. Wir arbeiten hier mit Bayesian-Statistik, das heißt nicht diese klassischen Regressionsmodelle, sondern es sind auch historische Daten des Händlers mit drin. Und am Ende gibt es eine Analyse, die auch so aussehen kann, dass beispielsweise in einer Mikro-PLZ vielleicht sogar Print mit wieder angeschaltet werden kann, weil dort einfach eine sehr geringe Anzahl von Werbeverweigerern sitzt. Und in einem anderen Gebiet ist die Empfehlung vielleicht -30%, -20%, wie auch immer. Und dann gibt es für dieses Testgebiet, die Händler arbeiten immer in Testgebieten, 20, 30, 40 Filialen. Und dann gibt es dafür eine Empfehlung und dann geht's entweder in den Full Run, dass man sagt, okay, man zieht das Gebiet größer oder man macht einen zweiten Test. Bisher gab es aber keinen einzigen Fail. Also wir gehen da sehr statistisch doppelt und dreifach abgesichert ran. Also in all den SP2D-Approaches, gerade auch jetzt, sag ich mal, Dachraum, die wir angeführt haben, gab es nie das Szenario, dass wir sagen, oh, wir mussten abbrechen, sondern die Annahme und die statistische Herleitung, die Mathematik im Grunde dahinter, die hat immer sehr gut funktioniert mit dem Händler zusammen.
Was ich mich gerade frage, Stefan Rüschen, inwiefern vermittelst du dieses Wissen in deinen Studiengängen und wie reagieren die Studierenden auf so Fragen? Oder sind die alle so total TikTok, digital und wissen gar nicht mehr, was ein Handzettel ist? Wie ist das im Studium?
Naja, da wir ja Studierende haben, die ja bei den Handelsunternehmen gerade im Lebensmittel Einzelhandel arbeiten, wissen die schon noch, was ein Handzettel ist, weil sie es natürlich selber auch in der Hand haben, sofern sie nicht bei der Rewe sind. Die sind natürlich sehr, sehr, sehr offen. Vor allem kann man denen eins sehr anschaulich immer erklären. Das ist das Thema Relevanz ist wichtiger als Reichweite. Weil sie einfach selber sagen, ja, Beispiel Instagram-Werbung, die ist halt da. Und wenn die nicht innerhalb von einer Zehntelsekunde wirkt, ist sie weggewischt. Wirkt im Sinne von Aufmerksamkeit. Und das verstehen die natürlich sehr stark, weil die extrem viel kommunizieren. Weil die extrem viel, also, oder Kommunikation aufnehmen und dann eben auch verstehen, was behalten sie und was behalten sie nicht. Und das kann man ihnen rüberbringen. Aber die sind jetzt nicht per se einfach gegen den Handzettel oder wissen gar nicht mehr, was das ist. Die wissen nicht mehr, was der Otto-Katalog ist. Ja, den muss man denen zeigen. Die wissen auch nicht, was ein Telefonbuch ist. Das muss man denen zeigen. Also wissen wir ja schon fast nicht mehr. Aber ein Handzettel, das wissen die schon und auch die Relevanz, das ist denen schon klar.
Ja, ich glaube auch, vielleicht auch da ein Mini-Satz dazu, Customer Journey, ja, Attention, Interest, Desire, Action, alter Hut, aber sehr, sehr spannend, nämlich welchen Kanal setze ich in welcher Phase ein, Interest, ja. Desire, Action. Und das ist ein großer Punkt. Also ich glaube, dass gerade Händler eingeladen sind, hier viel differenzierter zu denken. Und selbst wenn man die konventionelle Persona hernimmt, die versucht, ins Digitale zu transformieren irgendwie, ich glaube, diese Phasen einzutakten und sagen, okay, wo lege ich denn das Werbeformat hin, in welche Phase? Und bin ich dann so quasi schief unterwegs? Ja? Ist die Waage nicht ausbalanciert oder bin ich wirklich in allen Phasen entsprechend jeder Kampagne unterwegs? Also das ist wirklich, das ist nicht trivial. Das ist hochkomplex. Und wer da nicht auf Daten, auch Inhouse-Knowledge setzt.
Vielleicht eine letzte Frage. Ich weiß, der Handel, das ist immer super heterogen, aber gibt es etwas, was ihr euch wünschen würdet in Bezug auf die Angebotskommunikation für den Handel?
Eigentlich finde ich, dass der Handel sehr vernünftig unterwegs ist. Nämlich er versteht, dass es einfach datengetrieben ist. Er versteht, dass man einen Mix braucht. Und da ist halt der eine macht scheinbar schneller und der andere scheinbar langsamer. Der eine überarbeitet mit starken Überzeugungen und macht dann Dinge nicht oder macht Dinge sehr, sehr viel. Aber ich glaube, dass das schon längst erkannt ist, dass man da sehr viel machen kann. Und wir haben ja das Stichwort Retail Media gar nicht genannt, was auch eine Form der Angebotskommunikation ist, ja, was der Handel ja nun wirklich für sich erkennt hat. Also ich mache mir um den Handel eigentlich keine Sorgen, dass er sich damit noch mehr beschäftigen wird. Das kommt durch den Kostendruck. Kostendruck wirkt im Handel immer.
Ich kann da nichts hinzufügen. Das stimmt. Ich glaube, das Momentum ist da. Es gibt, glaube ich, keinen, der Relevanz hat und sagt, okay, ich will mein Business zukunftssicher machen und auch zukünftig wachsen, der sich hier nicht damit beschäftigt. Ich glaube, der, und das hat ja Bastian auch das letzte Mal wunderbar auch nochmal herausgestellt und auch die EHI-Studie mit dem CO2-Fußabdruck. Das Thema Nachhaltigkeit, ja, es ist aus der Presse gerade verschwunden. Meine Hypothese ist, auch dort wird sich der Kostenaspekt mit reinkoppeln. Mein Wunsch oder mein vielleicht auch so ein bisschen Glaskugel, ich glaube, das ganze Thema Nachhaltigkeit wird einen Business-Effekt haben und wird auch einen Wettbewerbsfaktor haben. Auch wenn es gerade ein bisschen ruhiger wird, ich bin fest davon überzeugt, ich meine, wer jetzt die Nachrichten gesehen hat, am Wochenende ja Spanien über 40 Grad und so weiter. Und wir haben jetzt gerade mal Ende Juni. Also ich glaube, da wird sich der Handel stellen, weil da, so blöd das jetzt klingt, da wird Umsatz drin liegen. Und das ist meine Hypothese und mein Wunsch. Aber ansonsten wunschlos glücklich.
Gut, wunschlos glücklich. Dann bedanke ich mich für eure Insights zum Thema Angebotskommunikation. Ein dynamisches Thema. Wir werden es weiter im Auge behalten. Stefan und Stefan, kommt gut durch die Hitze. Vielen Dank.
Danke dir, Caro.
Danke sehr, Caro.
Das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr heute am 2. Juli die Folge hört, dann hoffe ich, dass ihr euch gleich noch eine richtig gute Abkühlung gönnt. Und dann hören wir uns, wenn ihr wollt, wieder nächsten Mittwoch. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.